und herzlich willkommen bei Freihoch 3 Let's Talk.
Der Podcast für deine Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung.
Wir freuen uns riesig auf diese Folge mit dir, denn wir möchten über ein ganz zentrales Thema sprechen. Und zwar, warum uns eine Ernährungsumstellung häufig so schwer fällt, woran das konkret liegt und was uns dabei helfen kann.
Und zum Schluss werden wir dir noch zwei Übungen an die Hand geben, die dich dabei unterstützen, deine Ernährung langfristig zu ändern. Wir hatten ja jetzt gerade erst den Jahreswechsel und das bedeutet, ein neues Jahr hat für uns begonnen. Und vielleicht hast du dir ja wie ganz, ganz viele andere Vorsätze fürs neue Jahr genommen. Das bedeutet, du möchtest zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten häufiger zeigen oder ein neues Verhalten in dein Leben etablieren oder vielleicht ein altes, nicht so gern gesehenes Verhalten bei dir komplett einstellen. Und am Anfang sind wir auch völlig motiviert. Wir haben richtig Lust, wir haben richtig Bock vorzupreschen und zu sagen, ja, jetzt starte ich dieses Verhalten. Interessanterweise hält das aber bei den meisten Menschen nur 1 bis 2 Wochen so vor und schwuppsdiwupps, man knickt einmal an einer Stelle ein und alles wird über Bord geworfen. Und genau das wollen wir uns jetzt heute eigentlich mal anschauen, warum das so ist. Und dafür wird Annika dir jetzt erstmal eine kleine Geschichte erzählen.
Und zwar ist das die Geschichte von Hannah und ihrer Freundin Ida. Beide haben sich vorgenommen, im neuen Jahr ihre Ernährung umzustellen. Und beide haben die Absicht, dadurch ihre Gesundheit zu verbessern und mehr Energie zu haben. Und wenn man sich die beiden über ein Jahr lang anschaut, dann sind die Entwicklungen etwas unterschiedlich. Denn Hannah ändert tatsächlich dauerhaft etwas und Ida nicht. Und wie das dazu gekommen ist, will ich euch kurz erzählen. Denn Hannah ist mit der großen Vision gestartet in ihre Ernährungsumstellung, nach einem Jahr eine Indien-Rundreise machen zu können. Dafür wollte sie aber genügend Kraft und Energie haben und sich gesundheitlich rundum wohlfühlen, um diese Rundreise machen zu können. Und bei Ida ging es eher so um ein, ich muss meine Ernährung umstellen, damit ich nicht mehr krank bin. Aber sie hatte keine klare Vision, so wie Hannah. Und beide haben sich ausgetauscht, gerade in den ersten Wochen und Monaten. Und beide haben festgestellt, das ist ganz schön schwer mit der Änderung des Verhaltens. Die alten Gewohnheiten schleichen sich schnell wieder ein. Und der Unterschied zwischen beiden war, Hannah hat sich nicht demotivieren lassen. Sie ist dran geblieben und hat im Laufe der Zeit über die ersten 2, 3 Monate herausgefunden, was sind ihre großen Hürden und wie kann sie sie überwinden. Und Ida hat sich eher von den Hürden aufhalten lassen und hat Sorge gehabt, ihr Ziel, das aber auch nicht so ganz klar war, nicht zu erreichen. Ja, und am Ende sieht es nun so aus, dass Hannah am Anfang wirklich Schwierigkeiten hatte und es erstmal so ein bisschen schlechter alles war und über die Zeit dann aber ein massiver Anstieg an Erfolg hinzukam und sie jetzt auf ihrer Indienreise ist. Ja, und Ida ist gerade nicht mehr so davon überzeugt, dass eine Ernährungsumstellung für sie möglich ist, weil sie glaubt, dass ihr Wille im Vergleich zu Hannah einfach nicht stark genug ist.
Was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist, dass Veränderung oder die Umstellung auch der Ernährung nicht ein großer oder riesiger Schritt ist. Das bedeutet, wir sagen nicht, wir schnippen nicht einmal mit dem Finger und schwuppsdiwupps, die Ernährung ist umgestellt und ich habe mein Ziel erreicht, sondern dass so eine große Umstellung in der Regel aus mehreren kleinen Schritten besteht. Wir nehmen jetzt ja auch nicht einen großen Schritt und sind auf mal auf einem Berg, sondern wir müssen mehrere Etappen durchgehen, um diesen Berg wirklich zu besteigen und unser Ziel zu erreichen. Und genauso ist es mit der Umstellung der Ernährung oder der Veränderung von jedem anderen Verhalten.
Und das erinnert mich auch sehr gut an unsere Bergbesteigung im letzten Sommer. Als ich den Berg von unter den Gipfel von weiter unten sah, habe ich gedacht, na ja, nee, das schaffen wir so eher nicht. Das ist ganz schön hoch. Und dann haben wir aber wirklich uns Etappen gesetzt und haben jede Etappenpause genutzt, um zu reflektieren, was jetzt gerade gut lief, was nicht so gut lief und wie sich das in der nächsten Etappe verändern lässt. Und das hat total geholfen. Denn wir sind zum Beispiel dann eine Etappe singend und halbwegs tanzend gelaufen. Und das hat unglaublich motiviert, weil vorher so eine Schwere im Schritt war und in der ganzen Körperhaltung. Und ja, so haben wir immer wieder kleine Korrekturen vorgenommen. Und wir haben es bis zum Gipfel geschafft. Mit vielen kleinen Schritten.
Schauen wir uns also jetzt mal an, warum es wirklich so schwer ist, seine Ernährung langfristig zu ändern. Und dafür wird Annika dir jetzt als erstes mal erklären, was eigentlich auf der körperlichen Ebene passiert, wenn wir vorhaben, unsere Ernährung zu ändern und sie auch umstellen.
Ja, und was wir uns dafür als erstes anschauen müssen, ist, dass Nahrung uns schon ganz lange nicht mehr allein zur Energie- und Nährstoffversorgung dient, sondern auch im hohen Maße zur Befriedigung. Und da passt zum Beispiel zu, dass es Studien und sogar recht viele gibt, die nachgewiesen haben, dass Milchprodukte und Getreideprodukte im Gehirn wie Opium wirken. Die wirken sich auf unser Belohnungszentrum aus. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du schon festgestellt hast, dass du häufig Lust auf Milchprodukte, Getreideprodukte oder einen Mix aus beiden bekommst. Und wenn du das dann isst, hast du so ein richtig tiefes Gefühl von Befriedigung. Als hättest du dich gerade so richtig belohnt. Und das ist tatsächlich so, denn es wirkt tatsächlich wie Opium aufs Gehirn. Außerdem gibt es ganz viele Nahrungsmittel, die einen Adrenalinschub auslösen, also die dafür sorgen, dass unsere Nebennieren Adrenalin ausschütten. Zum Beispiel, wenn wir Fett essen oder Zucker oder Aufputschendes wie Koffein oder Tein. Ja, und ganz, ganz viele Nahrungsmittel enthalten solche adrenalinauslösenden Stoffe. Und Adrenalin ist tatsächlich etwas, das ist eine Form von Sucht, also dieser Adrenalinschub, den du dann bekommst, wenn du Cola oder Kaffee trinkst oder Fettiges isst.
Das Gleiche gilt auch fürs Rauchen oder das Trinken von Alkohol.
Ganz genau. Und hinter allem steckt diese Adrenalinsucht, nenne ich das mal. Und vielleicht kennst du das, wenn du solche Dinge weglässt, dass du das Gefühl hast, es fehlt richtig was und dir fehlt Energie. Viele Menschen werden auch tatsächlich ganz, ganz, ganz müde, wenn sie ihre Ernährung umstellen und diese adrenalintriggernden Dinge weglassen. Und das ist erstmal eine Umstellung. Und der Körper braucht dafür auch tatsächlich etwas Zeit. Ja, und häufig steckt hinter so Gelüsten, die du vielleicht kennst, die dann häufig, wenn wir die Sachen, auf die wir Lust haben, weglassen, mit einem Verzichtsgefühl einhergehen, ein Bedürfnis des Körpers nach Energie. Denn der Körper braucht ja permanent Energie und die geben wir ihm leider häufig in Form von nicht ganz so wertvollen Betriebsmitteln, in Form von Zucker, einfachem Haushaltszucker, Fett, ne, Torten, Muffins, Pizza, Currywurst, Hamburger, solche Geschichten.
Steaks.
Und was der Körper eigentlich möchte, ist richtig gute, wertvolle Glucose zusammen mit wertvollen Vitalstoffen aus Früchten und aus Gemüse. Aber wer isst heutzutage schon noch täglich mehrmals Obst und auch Gemüse? Das kommt ja viel, viel zu selten vor. Und das heißt, die Mengen an Glucose aus Früchten, die wir eigentlich benötigen, die führen wir unserem Körper nicht zu, sondern andere Quellen, Quellen, die nicht ganz so wertvoll sind. Du kennst das vielleicht bei der Shell-Tankstelle. Da kannst du zwei Arten von Kraftstoff tanken. Einmal den normalen und einmal den V-Power-irgendwas-Diesel. Und der ist wesentlich teurer und wesentlich wertvoller, schont den Motor, es gibt mehr Power, man braucht weniger Sprit für mehr Leistung und, und. Und so kannst du dir das bei Obst und Gemüse vorstellen. Die Glucose und Fructose, die du da bekommst, das ist für deinen Körper der Powerstoff, den er braucht, um perfekt zu funktionieren. Und die Vitalstoffe, sekundären Pflanzenstoffe und, die da noch so drin mitschwingen, sind für unglaublich viele Prozesse in deinem Körper wichtige Bausteine.
Das ist auch so, selbst so, wenn durch die Medien manchmal etwas anderes suggeriert wird.
Wir greifen aber, wie gesagt, häufig nicht zu diesen guten Glucosequellen, sondern zu dem, was uns zusätzlich befriedigt und auch emotional stärkt. Ja, Nahrung hat auch einen emotionalen Aspekt. Auf der einen Seite hat das was mit unserer Gewöhnung zu tun, an was wir von klein auf an Nahrungsquellen gewöhnt sind, womit wir auch Wohlgefühl verbinden. Zum Beispiel, wenn es bei unserer Lieblingsoma jedes Wochenende Milchsuppe gab, dann wird die Milchsuppe in deinem Leben vielleicht einen besonderen Stellenwert einnehmen. Genau. Und vielleicht gibt es aber auch andere Sachen, an die du dich erinnerst aus deiner Kindheit, die, wenn du dich erinnerst, dir ein unglaublich schönes Gefühl machen. Und das ist diese Verknüpfung zwischen Nahrung und Emotion. Und das ist nicht zu unterschätzen bei einer Ernährungsumstellung, denn das kann uns dann gehörig in den Weg als Hürde gestellt werden.
Genau, es ist wirklich ganz tiefgreifendes Ding. Ihr kennt das auch alle, dass jeder von uns assoziiert zum Beispiel einen unterschiedlichen Geruch, vielleicht mit Weihnachten. Bei dem einen ist es der Geruch nach Orangen, bei dem anderen ist es der Geruch nach Zimt. Wieder bei jemand anderen ist es der Geruch nach Dominostein, nach Lebkuchen, nach
Gänsebraten.
Nach Gänsebraten, ne? Rotkohl mit Gänsebraten. Also es bedeutet, allein der Geruch löst eine tiefgehende Emotion bei dir aus.
Und zusammen mit der opiumähnlichen Wirkung vieler Lebensmittel aus Milch und Getreide, kannst du dir vorstellen, wie schwer es auch wirklich ist, solche Essgewohnheiten aufzubrechen. Das heißt, so zusammengefasst, auf körperlicher Ebene bedeutet eine Ernährungsumstellung eine Art von Verzicht, weil die befriedigende Wirkung fehlt. Also dein Belohnungszentrum ist hochgradig unzufrieden und sagt, hey, was soll das denn? Ich brauche hier jetzt aber was, hier fehlt was. Dann kann es sein, dass dir der Adrenalinschub fehlt, den du dir sonst über Nahrung und Genussmittel verschafft hast und dass sich das erstmal verändert, wenn du deine Ernährung umstellst. Und was dann häufig bei einer Ernährungsumstellung passiert, ist, dass nicht wenige Menschen ja auch vorhaben, über eine Ernährungsumstellung abzunehmen und so die Idee haben, dass ein Kaloriendefizit dafür wichtig sei. Also sprich, sie essen zu wenig und zwar viel zu wenig. Und das ist für den Körper extrem stressig. Und was dir dann fehlt, ist schlicht und ergreifend Glucose und natürlich auch weitere Baustoffe für ja die tägliche Arbeit deines Körpers. Und dieser Mangel an Betriebsstoffen kann eben auch dazu führen, dass du dich wirklich nicht gut fühlst. Ja, und für diese eher körperliche Ebene nenne ich dir jetzt schon mal 4 Punkte, die du berücksichtigen solltest, wenn du deine Ernährung umstellst. Erstens, iss bitte genug. Also iss Obst und Gemüse nicht nur alle 4, 5, 6, 7, 8 Stunden und in kleinen Mäusemengen, sondern achte wirklich darauf, dich gut zu versorgen. Ganz, ganz häufig ist ein Mangel an Nahrung die Ursache dafür, dass eine Ernährungsumstellung nicht gelingt. Punkt 2, belohne dich. Das ist jetzt gerade ganz wichtig, denn wie du gelernt hast, wird durch zum Beispiel Milchprodukte und Getreide das Belohnungszentrum in deinem Gehirn aktiviert und das musst du jetzt irgendwie anders hervorlocken. Und ich bin mir ganz sicher, dass dir viele, viele Dinge einfallen, mit denen du dich belohnen kannst außerhalb von Nahrung. Punkt 3, sehe Adrenalinschübe nicht mehr als Motor. Komm erstmal in ein Bewusstsein dafür, dass Lebensmittel wie Fett und Zucker und Tee und Kaffee Adrenalinschübe auslösen und schau dir mal an, wie du das bisher genutzt und auch gebraucht hast. Und dann kannst du, und das ist Punkt 4, deinem Körper Zeit geben und konsequent sein, sodass diese Adrenalinschübe nicht mehr dein Motor sind, sondern dass du in einen sehr natürlichen und sehr angenehmen Schlaf- und Wachrhythmus kommst und nicht mehr unter plötzlichen Müdigkeitsattacken leidest.
Das bedeutet also, Ernährungsumstellung braucht vor allen Dingen viel Zeit und Konsequenz. Denn je häufiger du etwas machst, umso schneller gewöhnt sich dein Körper dran. Aber eben nicht nur dein Körper, sondern auch dein Mindset verändert sich. Und damit kommen wir eigentlich jetzt schon zum nächsten Punkt. Warum fällt es uns eigentlich auf mentaler Ebene so schwer, unsere Ernährung zu verändern? Gucken wir uns noch einmal Ida an aus der Geschichte vom Anfang von Hannah und Ida. Denn Ida hatte ja gesagt, dass ihr vor allen Dingen die Willenskraft gefehlt hat, um ihre Ernährung langfristig zu ändern. Und das ist wirklich eine der Mythen, die es bei Nahrungsumstellungen oder Veränderungen im Allgemeinen gibt, dass Veränderung immer Willenskraft voraussetzt oder nur, dass man nur genug Willenskraft braucht. Vielleicht kennst du das auch oder hast es dann schon mal von irgendjemandem gehört. Wieso? Es ist überhaupt kein Problem. Du bist einfach nicht motiviert genug. Du musst das nur stark genug wollen. Dann funktioniert das auch. Und das stimmt eben nicht. Willenskraft ist ein wichtiger Aspekt bei der Umstellung der Ernährung oder der Veränderung von einem Verhalten generell. Aber es ist eben nur ein Faktor von mehreren. Denn was wir bei der Willenskraft ausblenden, ist vor allen Dingen die Wirkung unserer Emotionen. Also es bedeutet, wir würden sagen, dass wir mit purer Willenskraft unsere Emotionen völlig unbedeutend werden. Und das ist nicht so. Denn wenn wir uns mal unsere Emotionen anschauen, können wir sagen, unsere Emotionen sind wie ein riesiges, starkes, dicht behaartes Mammut. Ja, das Emotionsmammut. Und unser Verstand ist wie so ein Reiter auf diesen Mammut. Wirklich ein mutiger Typ. Ja, unser Verstand ist wirklich mutig, der es sich traut, auf so einem Mammut zu reiten und zu versuchen, das Mammut zu bändigen. Denn eins ist ganz klar, wenn du mit deinem Mammut, wenn als Reiter mit deinem Mammut unterwegs bist und das Mammut auf mal Blätter sieht, seine Lieblingsblätter, dann geht das Mammut dahin, dann kannst du da machen, mit so einem Stock hauen, wie du willst, wenn das Mammut Blätter sieht und hungrig ist. Und das Mammut ist häufig hungrig. Dann geht es zu den Blättern. Dann holt es sich seine Blätter. Das bedeutet also, dass die Frage oder die entscheidende Frage ist, wie kriege ich mein Mammut dahin zu gehen, wo ich, der Reiter, der Verstand, hin möchte? Und auf die Ernährungsumstellung bezogen würde die Frage lauten, wie kriege ich meine Ernährung so umgestellt, wie ich das möchte? Ohne dass meine Emotionen, meine Gelüste, meine Verzichtsgefühle mir das verhageln. Und das geht eigentlich in drei Schritten. Schritt 1, finde deinen Reiter. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wie möchtest du sein? Wie soll dein Reiter überhaupt sein? Das bedeutet, suche dir ein Modell, suche dir ein Role Model, jemanden, wo du sagst, cool, genau so möchte ich eigentlich auch sein. Also, dass du überhaupt weißt, wie möchtest du als Reiter sein? Viele, eben, wenn wir an Ida denken, war es so, sie will einfach nur irgendwas verändern, weiß aber eigentlich gar nicht genau wie. Und dafür müssen wir erstmal herausfinden, um unsere Emotionen wirklich zu bändigen, wie wir sein wollen. Wie wollen wir als Reiter sein? Und dafür ist es am einfachsten, sich ein Modell zu suchen. Und wichtig ist dabei auch wirklich, sich klar seine Vision und seine Ziele klar zu machen und vor Augen zu halten, genauso wie Hannah zum Beispiel mit ihrer Indienreise.
Ja, sie als Reiter hatte also ein klares Ziel vor Augen, wo sie mit ihrem Emotionsmammut zusammen eigentlich hin will.
Punkt 2 ist dann die Frage oder die Aussage, motiviere dein Mammut. Und das bedeutet im Grunde genommen, motiviere dich selbst. Also finde heraus, was brauchst du, damit deine Emotionen befriedigt sind, damit deine Emotionen sagen, ja, ich hab Bock, ich will wirklich mich verändern. So dieses Gefühl, was ihr eben am 1.1. eines Jahres habt, wenn ihr sagt, das und das sind meine Vorsätze, wo ihr sagt, ja, da habe ich auch wirklich Lust zu, das umzusetzen. Also es bedeutet, stell dir die Frage, wie kann ich meine Emotionen befriedigen? Bei der Ernährungsumstellung wäre es zum Beispiel in der Tat, sich erstmal zu schauen, was kann für bestimmte Sachen ein guter Ersatz sein. Wenn du zum Beispiel totaler Schokoladenfreak bist, was kann dich ähnlich befriedigen wie Schokolade, aber eben nicht das wäre, was du essen möchtest, also nicht Schokolade wäre? Oder Käse, was wäre ein für dich zumindest relativ guter Ersatz für Käse?
Zumindest in der ersten Zeit, ja? Schrittweise vorgehen. Viele sagen, ach, Ersatzprodukte, das ist ja Betrug. Das ist es aber gar nicht. Und dann, du entwöhnst dich schrittweise. Und zu diesem Motivieren gehört eben auch, sich andere Belohnungen zu suchen. Für einige reicht schon diese Vision. Für Hannah hat gereicht, sich jeden Tag ihre Indienreise auszumalen und zu wissen, sie braucht diese Kraft, diese körperliche Kraft durch die Ernährungsumstellung, um diese Rundreise machen zu können. Das war für sie und sie hat sich jeden Tag mit dieser Vision verbunden und es ausgemalt und sich Routen überlegt und Orte, wo sie hinreisen möchte in Indien. Und das kannst du auch machen. Du kannst dir eine so große Vision erschaffen, was du erreichen möchtest, und es macht sie so groß, dass es dir fast Schmerzen bereitet, wenn du dir vorstellst, du könntest sie nicht erreichen. Das reicht schon häufig als guter Motivator.
Genau. Und der dritte Punkt ist, ebne deinen Weg. Forme den Weg, den dein Mammut gehen soll. Es ist viel einfacher für deinen Mammut, einen Weg zu gehen, der klar definiert ist. Und wie kann das aussehen? Also wie kann das praktisch aussehen? Und hier ist wirklich ganz klar, mach kleine Etappen. Forme wirklich den Weg so, dass du und dein Mammut wissen, wo es längs geht. Definiere und formuliere klare Ziele und Bedingungen. Dann identifiziere bestimmte Triggerpoints, also Momente, wo du weißt, okay, hier werde ich schwach. Das war bei mir zum Beispiel ganz, ganz, ganz lange mein großes Thema Kaffee trinken, dass ich wirklich morgens, wenn ich mit unserem Hund unsere Hunderunde gefahren bin auf dem Fahrrad, immer bei einem bestimmten Bäcker angehalten bin, um mir da morgens einen Kaffee zu holen. Und dann hieß es, okay, ich muss irgendwie ich möchte vom Kaffee wegkommen. Wie mache ich das jetzt? Und hier war in der Tat die Lösung, eine neue Hunderoute zu wählen, weil jedes Mal, wenn ich beim Bäcker vorbeigekommen bin, bin ich in meine Gewohnheit reingerasselt und habe gesagt, stopp, hier halte ich doch jetzt an und hole mir meinen Kaffee. Genauso war es dann auf dem Weg zur Arbeit, dass wenn ich bin dann mit dem Bahnhof, zum Bahnhof gefahren, mit dem Zug gependelt, und am Bahnhof war immer mein Kaffee-Point. Das war so ein Brezelladen und da habe ich mir dann immer noch meinen Kaffee geholt. Und da musste ich dann auch eben sagen, okay, verdammt, was mache ich jetzt? Ich bin so gewöhnt, meinen Kaffee zu holen. Und dann bin ich nicht mehr durch den Haupteingang reingegangen, sondern immer übers Parkdeck reingegangen, direkt auf die Gleise, um eben nicht mehr mich diesen Triggerpoint auszusetzen. Und das ist im Grunde genommen das, was damit gemeint ist. Ebne dir deinen Weg, mach deinen Weg sicher, damit du und dein Mammut nicht vom Weg abkommen können.
Übrigens kann Benjamin heute gefahrlos an Bäckereien und Kaffee-Points vorbeigehen, denn auch das ist etwas, das wird nur am Anfang nötig sein. So wie du das beim Verlauf von Hannas Geschichte gesehen hast. Am Anfang waren da viele Hürden und sie sagt, es war echt schwer und anstrengend. Und mit der Zeit kommt diese Gewöhnung rein. Das heißt, je öfter du etwas tust oder auch nicht tust, desto deutlicher gewöhnst du dich daran, desto tiefergreifend ist diese Veränderung. Und inzwischen ist Kaffee für Benjamin kein Problem mehr, wenn er ihn riecht.
Genau, und auch nicht für meinen Mammut. Das bedeutet, wenn mein Mammut einen Kaffee riecht, nimmt es nicht auf mal, schlägt es nicht mal vom geraden Weg ab und geht einfach mal querfeldein, sondern sagt, okay, ja, stimmt, Kaffee mochte ich früher, komme ich jetzt, brauche ich jetzt nicht mehr.
Ja, das war ein sehr, sehr großer Aspekt zu diesem mentalen Anteil bei Veränderungen oder einer Ernährungsumstellung. Es gibt aber noch drei weitere Punkte, die wir dir gerne vorstellen möchten. Und der erste ist, wir sind Gewohnheitstiere. Und das ist auch ganz wichtig, denn das ist in uns ganz, ganz tief verankert. In der Steinzeit war es für uns super wichtig, nur die Früchte zu essen oder die Beeren zu essen, die wir schon kannten und von denen wir wussten, dass sie sicher sind, oder die Pilze. Damit kann man das auch ganz gut sich vorstellen. Und dieses Verhalten ist in uns noch total aktiv. Wir sind Gewohnheitstiere, weil es uns Sicherheit gibt. Und zum einen hilft es, das zu wissen und zum anderen da bewusst mit umzugehen und als sozusagen Antidot deine Neugierde zu aktivieren. Ja, also du bist auch sicher im Unbekannten, wenn du neue Wege einschlägst und eine neue Ernährung ausprobierst. Denn du kannst jederzeit zurück zum Alten, das ist so das eine. Und das andere ist, du kannst keine neuen Ergebnisse in deinem Leben erhalten, wenn du bei alten Gewohnheiten bleibst.
Und da wir eben Gewohnheitstiere sind, macht uns Veränderung, und dazu zählt eben auch die Umstellung der Ernährung, Angst. Und zwar Angst vor Verlust. Wir haben Angst, wenn wir uns verändern oder zum Beispiel unsere Ernährung umstellen, etwas zu verlieren. Zum Beispiel, dass wir mit Freunden nicht mehr gemeinsam sitzen können und uns unbeschwert über alles essen und trinken können, dass wir nicht mehr mit unseren Freunden ohne nachzudenken weggehen können, dass wir nicht mehr in ein Restaurant gehen können, dass wir das verlieren, einfach unbeschwert irgendwo hinzugehen und einfach zu bestellen, ohne nachzudenken. Dass wir eben Angst haben, bestimmte Gelüste auch zu verlieren, eben weil es uns den Genuss zu verlieren. Und hier ist eigentlich das Antidot auch relativ einfach, und zwar nicht Angst vorm Verlust zu haben, sondern das zu transformieren in Lust auf Gewinn zu haben. Denn ja, es werden sich bei Veränderung, deswegen steckt ja im Wort verändern, es verändert sich, verliert man etwas, aber man gewinnt auch immer etwas. Und in diesem Fall wäre es zum Beispiel Energie, Gesundheit.
Die Indienreise.
Die Indienreise. Ein befriedigtes Mammut.
Oder ein gutes Körpergefühl oder alles, was du für dich als Vorteil und Ziele definierst und am besten aufschreibst, die mit einer Ernährungsumstellung einhergehen. Und den letzten Punkt, den wir dir noch vorstellen wollen zum Thema, was bedeutet das eigentlich mental, warum ist es da so schwer, die Ernährung zu verändern, ist, dass unser Gehirn eigentlich eher ein Faultier ist. Ja, und was das heißt, ist, wir wählen immer eher den leichteren Weg. Und leichter bedeutet, einen Weg zu gehen, den man schon kennt. Und weil das bei einer Veränderung meistens nicht so ist, dass man das schon kennt, empfinden wir Veränderungen und somit neue Wege als anstrengend. Das ist das, was Hannah am Anfang formuliert hat, dass das alles doch recht anstrengend ist und eine große Veränderung. Und da ist der Antidot quasi das Antidot, dass du realisierst, das ist temporär und wirklich wichtig für Weiterentwicklung. Denn du wirst, wie ich eben schon gesagt habe, keine neuen Ergebnisse mit altem Verhalten erreichen. Das heißt, du müsstest durch dieses Nadelöhr durchgehen, dass Veränderung erstmal auch anstrengend sein kann, weil dein Gehirn was Neues lernt, neue Verhaltensweisen und neue Muster.
Wenn wir jetzt also zusammenfassen, vor allen Dingen gerade die mentalen Aspekte, ist Ernährungsumstellung also so schwer, weil wir uns so schwer tun, aus unseren Gewohnheiten rauszukommen. Und das hat im Grunde genommen auch schon Aristoteles gesagt. Und zwar, wir sind das, was wir wiederholt machen. Das bedeutet also, ja, wir sind Gewohnheitstiere. Und das, was wir machen, das, was wir wiederholt machen, sind unsere Gewohnheiten und die definieren im Grunde genommen uns. Und er hat auch noch gesagt, Perfektion ist also keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Das würde also bedeuten, wir müssen unsere Ernährungsumstellung zu unserer Gewohnheit machen.
Und das bedeutet unterm Strich Wiederholung, 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 Wiederholung. Das, was du jeden Tag machst, ist das, was schließlich zu deiner Gewohnheit wird.
So, wir haben uns jetzt also angeschaut, was die Gründe sind, warum eine Ernährungsumstellung uns häufig so schwer fällt. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, was können wir dagegen tun? Und hierfür möchten Annika und ich dir jetzt 10 Tipps mit auf den Weg geben für eine erfolgreiche Ernährungsumstellung.
Genau, Tipp 1, iss genug. Greif zu einer vitalstoffreichen Ernährung, die dir gute Glucose liefert und viele Bausteine für deine Körperfunktion.
Tipp 2, mach dir klar, dass viele Nahrungsmittel wie Opium in deinem Gehirn wirken und belohne dich stattdessen anderweitig.
Tipp 3, putsch dich nicht durch Nahrung auf, wie durch Zucker, Fett, Kaffee, Alkohol. Gib deinem Körper aber auch Zeit, sich davon zu entwöhnen und wieder zu einer natürlichen Balance zurückzufinden.
Tipp 4, suche dir Vorbilder. Vorbilder, wie du sein möchtest. Suche dir deinen Reiter.
Tipp 5, kreiere dir dann ein positives Selbstbild und eine ganz klare Vision, also klare Ziele, die stark positive Emotionen und eine regelrechte Begierde in dir wecken, damit du am Ball bleibst, um sie zu erreichen.
Tipp 6, unterteile deinen Weg in Etappen und belohne dich selbst. Ebne den Weg für deinen Mammut, damit es nicht vom Weg abkommen kann.
Tipp 7. Suche dir einen Veränderungspartner, denn zu zweit könnt ihr euch gegenseitig motivieren und Hürden identifizieren und über Lösungen nachdenken, wie ihr über diese Hürden rüberkommt. Das kann in deiner Familie, in deinem Freundeskreis sein oder in einer Online-Community. Ganz egal wo, Hauptsache du findest jemanden, dem du vertraust und mit dem du dich austauschen und motivieren magst.
Tipp 8. identifiziere Triggerpoints, die dich und dein Mammut vom Weg abkommen lassen würden, wie bei mir der Bäcker und das Bahnhofscafé, und treffe eine neue Wahl und umgehe diese Triggerpoints.
Tipp 9. Sei nicht zu hart zu dir. Hab Selbstmitgefühl. Wenn du vom Weg abkommst, erkenne es, korrigiere es und mach weiter.
Tipp 10. Reflektiere dich und dein Verhalten regelmäßig. Und dazu geben wir dir jetzt noch eine Übung und einen Tipp für ein regelmäßiges Tool für deinen Alltag mit auf den Weg.
Für die Übung nimmst du dir einen Zettel und einen Stift. Das muss nicht jetzt sein, sondern du kannst später einfach hier an diese Stelle zurückspulen. Nimm dir einen Stift und einen Zettel und schreibe als erstes 5 Veränderungen auf, die du jetzt tun kannst, um deinem Ziel näher zu kommen. Also zum Beispiel keine Milchprodukte mehr zu essen. Als zweites schreibst du den Nachteil oder den Schmerz oder Mangel auf, den du wirklich empfindest, wenn du diese Veränderung dann auch tust. Also wenn du Milchprodukte weglässt. Es kann zum Beispiel sowas sein wie, ich muss dann auf leckere Sachen verzichten. Als drittes schreibst du den Vorteil, den Gewinn, also die Freude auf, die du erfährst, wenn du die Veränderung nicht tust. Also wenn du nicht Milchprodukte weglässt. Das kann sowas sein wie, ich kann Burger mit extra viel Käse und Mayonnaise essen. Und im vierten Schritt schreibst du den Nachteil und den Schmerz auf, wenn du diese Veränderung nicht machst. Also was passiert, wenn du die Milchprodukte nicht weglässt? Das ist dann sowas wie zum Beispiel, ich bekomme Durchfall und einen Blähbauch und Schmerzen und bleibe krank. Und im letzten Schritt schreibst du auf, welche Freude, welches positive Ergebnis wirst du erfahren, wenn du die Veränderung machst. Also wenn du die Milchprodukte weglässt. Und es kann sowas sein wie, ich habe dann einen flachen Bauch und keinen Durchfall mehr. Und mit dem flachen Bauch kann ich im Bikini an den Strand gehen oder fühle mich richtig sexy vor meinem Partner. Und die Punkte 4 und 5, also der Nachteil, wenn du deine Veränderung nicht machst, wie Blähbauch. Und Schritt 5, der Vorteil, also flacher Bauch und sexy Strandfigur. Die mach mal richtig groß. Na, schreib das mal richtig deutlich auf. Geh mal in die Emotionen jeweils dazu. Ja, bei Punkt 4 in die negativen und bei Punkt 5 in diese Freude. Und mach das richtig groß. Lade das richtig groß auf. Damit du am Ende ein Gefühl dafür entwickelst, wie sehr es sich wirklich lohnt, diese Veränderung zu machen. Und was für Nachteile da wären, wenn du sie nicht machst. Diese Übung ist sehr, sehr powerful. Hör es dir einfach in Ruhe später nochmal an. Nachher, wenn du es auf dem Papier siehst, die einzelnen Schritte, dann ist das ganz logisch und sehr, sehr hilfreich. Diese Übung machen wir bis heute im Hinblick auf unsere eigenen Veränderungswünsche.
Und dann wollen wir dir jetzt noch ein kleines Tool als zusätzlichen Tipp für die Ernährungsumstellung mit auf den Weg geben. Und zwar wollen wir dich einladen, zum Gewohnheitsdetektiv zu werden und so etwas wie ein kleines Ernährungs- oder Essgewohnheitstagebuch zu führen. Und in diesem Tagebuch schreibst du einfach, da stellst du vor allen Dingen W-Fragen. Du fragst dich, wann esse ich was Bestimmtes? Was esse ich?
Oder was fehlt mir gerade? Worauf habe ich gerade Lust?
Genau, und wo esse ich das gerade? Wer spielt dabei eine Rolle? Also tue ich das alleine oder sind bestimmte Personen damit im Begriffen? Wie fühle ich mich dabei in dem Moment, bevor ich es esse und danach? Und wieso esse ich das jetzt? Und fang mal an, über ein paar Wochen dieses Tagebuch zu führen, besonders wenn du noch nicht deine Triggerpoints identifizieren kannst, die dein Mammut vom Weg abbringen, um dann mal zu schauen, ob du vielleicht ein Muster erkennen kannst, also dass du wirklich wie ein Detektiv deine eigenen Triggerpoints identifizierst.
Denn wie bei Hannah am Anfang unseres Podcasts ist es bei einer langfristigen Ernährungsumstellung besonders wichtig, dass du herausfindest, was deine Hürden sind. Denn nur wenn du die identifizierst, kannst du sie analysieren und einen Weg drüber oder drumherum finden. Was wir wirklich hoffen, was wir rüberbringen konnten, ist aus dieser Folge, dass eine Ernährungsumstellung oder auch jedwede Veränderung in deinem Leben nicht nur von Willenskraft abhängig ist. Sie ist nicht das Einzige, was zählt.
Und das Ziel ist nicht, in kürzester Zeit eine perfekte Ernährungsumstellung zu meistern, sondern im Gegenteil, im eigenen Tempo eine langfristige, neue Gewohnheit zu entwickeln. Denn wir erinnern uns noch einmal an Aristoteles. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Also unsere Gewohnheiten. Das bedeutet also, dass eine gesunde Ernährung und Lebensweise keine Handlung ist, keine einmalige Handlung ist, sondern eine Gewohnheit.
Ja, diese Podcast-Folge war richtig voll mit Infos und wir hoffen sehr, dass du hier einen Mehrwert für dich finden konntest. Wir würden uns riesig freuen, wenn du uns ein bisschen positive Energie dalässt durch einen Liebeskommentar und eine positive Bewertung. Denn wir sind ja hier mit dem Podcast-Format noch ganz neu.
Ja, wir sind völlige Frischlinge.
Und das passt eigentlich auch perfekt zum Folgentitel, denn auch für uns ist es eine sehr, sehr große Veränderung. Und da würden wir uns einfach riesig über deine Unterstützung freuen. Und für heute wünschen wir dir alles Liebe, deine Annika.
Dein Benjamin.
Von Frei hoch 3.